Wer redet, ist nicht tot.
Willkommen zum Geschichtsunterricht einer Koproduktion von Vrindt und DLF Nova und wie immer mit Matthias von Hellfeld. Hallo Matthias.
Sei gegrüßt, mein Lieber.
Heute Schweinebucht.
Genau.
Ich weiß gar nicht mehr warum, aber das war, ich kann mich daran erinnern, dass ich das als Kind und junger Jugendlicher fand ich das irgendwie total, also so einen mystischen Ort. Ja. Weißt du? So, ich wusste überhaupt nicht, worum es geht, aber ich wusste, da ist was ganz Besonderes. Stellt sich raus, eigentlich, sie haben versucht, Castro.
Ja, aber das ist auch der Name, glaube ich, dieser Bucht. Also Schweinebucht, ja. Das klingt eben so nach Schweinepriester und nach keine Ahnung. Das ist irgendwie so ein komischer Begriff, der durch die Welt geistert und man hat irgendwie so Assoziationen, die eigentlich nichts mit dem wirklich zu tun haben, worum es tatsächlich geht, aber.
Ja, genau.
Das ist irgendwie, das stimmt, das geht mir auch so. Und letztendlich geht es darum, dass die USA Schwierigkeiten damit hatte, dass 90 Kilometer von Florida entfernt, oder 90 Seemeilen, muss man genauer sagen, von Florida entfernt eine sozialistische Revolution stattgefunden hat, die eigentlich gar keine war, sondern die erst später zur sozialistischen Revolution führte, als die Reaktion der Vereinigten Staaten so war, wie sie war. Also
stimmt, Castro wollte das
überhaupt nicht.
Was wollte der eigentlich?
Der wollte einfach die Diktatur von Herrn Batista loswerden.
Ja.
Und damit stand er auf der ganzen Welt ziemlich mit der Mehrheit in Einklang, weil also die meisten Menschen, die irgendwie Bescheid wussten über Kuba, haben gesagt, das ist einfach ein Schlimmfinger, dieser Batista. Der plündert das Land aus, steckt sich das alles in die eigene Tasche. Und man kann also nicht umhin kommen, Sympathie zu empfinden für jene Menschen, die dann eben, ich sag mal, die Revolution auf Kuba gemacht haben und einfach dafür gesorgt haben, dass sich die Verhältnisse ändern.
Ja.
Und das war eben, ich sag mal, der Part, den Castro gemacht hat. Und deswegen hatte er Sympathien auch in den Vereinigten Staaten. Also es gab viele Menschen, die gesagt haben, ja, das ist jetzt so eine soziale Revolution, weil es da halt Ungerechtigkeiten gegeben hat auf der Zuckerinsel.
Mhm.
Das gibt es in Südamerika und in Mittelamerika öfters. Und deswegen warten wir mal ab, was da passiert. Wir denken mal, dass sich nicht wesentlich viel ändert. Außer, dass es möglicherweise eben eine neue, die haben dann gesagt, Führungsklicke gibt. Und dass man dann so Business as usual machen kann. Aber dass es sich sozusagen um eine sozialistische Wendung handelt, da konnte man zwar, ich sag mal, die ein oder andere Äußerung von Che Guevara nehmen und sagen, das wird in diese Richtung gehen, aber
ist ja auch erstmal nur einer, ne? Der kann ja viel reden, wenn er das will.
Der kann viel reden, wenn er das will und ich sag mal, wo man wirklich sagen konnte, okay, das wird möglicherweise in diese Richtung gehen, ist das Versprechen der Revolutionäre gewesen, die Zuckerindustrie sozusagen in die Hände der kubanischen Bevölkerung zurückzugeben und aus den Händen der Amerikaner zu entreißen sozusagen.
Ja.
Und das ist der Punkt gewesen, den die Leute richtig gefunden haben, weil sie sind ausgebeutet worden. Das haben die anderen, die die Zuckerrohrplantagen besessen haben, natürlich nicht so gut gefunden. Das waren häufig Amerikaner. Es waren im Übrigen auch reiche Kubaner, die dann geflohen sind mit all ihrem Geld nach Florida im Übrigen, wo sie dann so eine Art kubanische Mafia aufgezogen haben, die also alles das, was gegen Castro ging, unterstützt haben. Und jetzt ist die Frage sozusagen, der Castro selber, ja, das muss man noch dazu sagen, hatte eine hohe Affinität zu den Vereinigten Staaten. Der hatte sich mal überlegt, Baseballspieler zu werden. Der hat oft Amerika besucht und war also durchaus, ich sag mal, dem Way of Life der Vereinigten Staaten zugetan. Insofern ist diese Entwicklung, die Kuba dann genommen hat, das Ergebnis von wie soll ich mal sagen, einer sich hochschaukelnden, einer eskalierenden Situation zwischen zwei Staaten, die nicht miteinander geredet haben.
Also im Grunde war das so eine Trotzreaktion, trotz Sozialismus sozusagen.
Ja, das man könnte.
Trotzkismus. Entschuldigung, ja.
Nein, <sorry. lacht> also wenn ich erzähle jetzt gleich mal, wie sich das hochgeschaukelt hat und wie bescheuert das eigentlich gewesen ist und wie furchtbar aggressiv dann dieser Kalte Krieg auch wurde um Kuba. Denn kurz nachdem die Schweinebucht passiert, kommt die Kuba-Krise. Also das hat ja alles auch miteinander zu tun. Also ich sag mal so, diese Zuckerindustrie wird, nachdem die Revolution erfolgreich war, November, 1. Januar 1959, hält Castro diese berühmte Rede in Havanna, wo ihm also nach 6 Stunden ununterbrochener Redezeit eine weiße Taube auf der Schulter sitzt, die da angeflogen kam, was angeblich nicht initiiert war. Und er wiederholt also deutlich und klar, dass die Zuckerindustrie nunmehr verstaatlicht wird, also in die Hände der Kubaner zurückgeht. Die amerikanischen Eigentümer werden enteignet und nicht entschädigt. So, das bedeutet, die mussten dann auswandern oder sind geflohen, auch vorher schon, saßen in den Vereinigten Staaten und haben angefangen, Lobbyarbeit zu machen. Die Antwort der Vereinigten Staaten war, Stopp der Öllieferungen nach Kuba. Daraufhin war Kuba gezwungen sozusagen, um Öl zu bekommen, Kontakte mit der UdSSR aufzunehmen und hat von dort Öl bekommen. Dann gründet als Antwort darauf Eisenhower, der damalige Präsident, Zweiter Weltkriegsgeneral Dwight D. Eisenhower, erster NATO-Oberbefehlshaber, also richtig Militär und kalter Krieger, gründet das Komitee für Umsturzplanungen auf Kuba.
Warum haben die USA so krass reagiert?
Ja, weil sie der Kontakt zur UdSSR, das war das Startsignal, rot zu sehen und zu sagen, das wird jetzt eine Auseinandersetzung zwischen uns und denen.
Ja, aber die haben ja schon, also warum haben die überhaupt die Treibstofflieferungen eingestellt? War Batista so beliebt bei der US-Regierung? War das wieder so der typische?
Nein, überhaupt nicht. Der wurde vollkommen abgelehnt. Aber die Kubaner haben die Zuckerrohrindustrie verstaatlicht und amerikanische Bürger enteignet.
Okay.
So, und zwar entschädigungslos. Hätten die jetzt gesagt, okay, ihr kriegt hier so und so viel Dollar oder sowas, dann wäre die Sache vielleicht anders ausgegangen. Okay. So aber hat die Administration in Washington gesagt, das können wir uns nicht gefallen lassen. Wir stoppen jetzt mal die Öllieferung. Dann nehmen die Kontakt.
Das ist nicht marktkonform, ja.
Dann nehmen die mal Kontakt zu UdSSR auf. Das war wirklich der absolute Gegner. Damals war also, das war Höhepunkt. Also der Vietnamkrieg hatte noch nicht begonnen, aber der Indochina-Krieg war schon vorbei. Ja. Wir hatten wirklich massivste Probleme. Wir hatten 1953, wir hatten 1956, also Aufstände in der DDR, in Ungarn, in Polen. Also wir haben wirklich da schon sehr viel erlebt und die Nerven lagen auf Anschlag und zwar auf beiden Seiten. Und bei Eisenhower genauso wie bei Khrushchev. Und wir sehen jetzt einfach, Eisenhower reagiert als erstes und stellt auf Rot, indem er dieses Komitee zur Umsturzplanung gründet. Mhm. Dann weigern sich die US-Firmen, sowjetisches Öl zu verarbeiten. Das heißt, dann bist du auf einmal im ganz großen Spiel drin. Dann werden amerikanische Ölfirmen auf Kuba enteignet, also nach der Zuckerindustrie die Ölindustrie. Dann gibt es einen Importstopp für kubanischen Zucker nach USA.
Die Ölindustrie-Enteignung, war die von Anfang an so geplant oder war das, weil Castro...
Nee, das war eine Eskalation. Das ist ein Eskalationsschritt.
Oh Mann.
Weil natürlich, ich meine, du musst ja überlegen, Kuba begibt sich Stückchen für Stückchen, ich sag mal, in die Einflusssphäre der Sowjetunion.
Ja.
Dort sitzen kalte Krieger und haben die Hasskappe auf, wenn sie das Wort Amerika hören. Und die versuchen natürlich, Castro sozusagen in ihr System einzubinden. Das ist doch klar. Die finden das ziemlich sexy, weil das ist, wie gesagt, 90 Seemeilen von Florida entfernt und mit jeder mittelmäßigen Rakete leicht erreichbar. Ja. Also ist das für sie ein sehr interessante Gegend dieser Welt. Also versuchen sie Einfluss zu nehmen. Also muss Castro das akzeptieren, obwohl er von vornherein sehr skeptisch ist. Und das wird sich auch dann sehr bald zeigen. Aber er hat keine andere Chance, weil er halt Öl braucht. Und das kriegt er aus der UdSSR. Und jetzt wird auf dem gleichen Wege, dann werden die amerikanischen Ölfirmen auf Kuba enteignet. Daraufhin gibt es keinen Zuckerexport mehr in die USA. Das ist ein wesentlicher Markt gewesen. Dann als dritten Eskalationsschritt auf Seiten Castros werden sämtliche amerikanische Unternehmen auf Kuba enteignet. Und dazu muss man wissen, es gab dort eine sehr attraktive Tourismusindustrie, ja, für die Vereinigten Staaten. Also es gab Spielhallen, sowas wie Las Vegas. Es gab eben diese Unternehmungen. Es gab die Tabakindustrie, in deren die Vereinigten Staaten sehr stark involviert waren. Es gab eben Zucker und Öl. Und diese Sachen wurden jetzt also sozusagen entschädigungslos enteignet. Daraufhin im Oktober 1960 verhängen die USA ein Exportembargo gegenüber Kuba. So, und jetzt bleibt nichts anderes übrig für die Kubaner, als wirklich richtige Handelsbeziehungen mit der UdSSR aufzunehmen, also vertraglich vereinbarte Lieferungen. Und das, die Antwort darauf ist dann von den USA der Abbruch der diplomatischen Beziehungen. Das alles findet statt im Jahr 1960. Und Du musst dir jetzt dazu noch Folgendes vorstellen. Während das passiert, hocken in Florida die Exilkubaner.
Ja.
Also die sind ja, es wird ja gemunkelt, dass sie auch der Motor hinter dem Mord an John F. Kennedy gewesen sein sollen. Das kann man nicht so richtig sagen, aber es spricht wohl das eine oder andere dafür. Die sitzen da und sinnen nur auf Rache, sitzen auf vielen Millionen Dollar und sagen, wie können wir die einsetzen, um dieses Sackgesicht aus Havanna wieder zu vertreiben. So, und sie unterstützen alles, was diesem Ziel entgegenkommt. Sie stellen eine eigene Brigade auf und sie sagen, das ist eine antikommunistische Brigade, das ist die Nummer 2506, also Brigade 2506.
Mhm.
Und die steht bereit, um eine Invasion auf Kuba durchzuführen.
Wie viele Leute waren das? Weiß man das?
Das sind ein paar tausend gewesen. Also jetzt ist es keine Armee von Weltruhm gewesen, ja. Aber immerhin. Es war jedenfalls eine bewaffnete kleine Truppe. Ja. So, und das alles passiert, während in den Vereinigten Staaten die Angst vor dem Kommunismus um sich greift.
Stimmt, das war ja, den haben wir ja auch noch.
Da werden Leute mit Berufsverboten belegt, die ganze Filmindustrie wird durchleuchtet, Charlie Chaplin muss da vor so einem Komitee erscheinen. Also wirklich Leute, von denen man sagt, sag mal, geht's noch? Was haben die jetzt mit Kommunismus zu tun?
Das war die letzte Hexenjagd in den USA, oder? War das?
Das war eine Hexenjagd besonderer Qualität, genau. Aber wenn man sich jetzt mal so als Link nach heute, wenn man sich heute mal anhört, dass sehr, sehr viele Amerikaner davon ausgehen, dass die Demokraten den Kommunismus einführen wollen, also die Partei, die Demokraten, heute im Jahr 2021, dann fragst du dich auch, sag mal, habt ihr sie eigentlich alle noch an der Waffel? Das geht doch, wie kommt ihr darauf?
Ja, da wüsste ich halt gerne mal, ob die das wirklich glauben.
Ja, oder das
ob die einfach nur verstanden haben, dass ihre denkschwachen Wähler und Anhänger einfach blöd genug sind, das zu glauben.
Also
ist es Dummheit oder ist es Niedertracht?
Ja, das weiß ich natürlich auch nicht, aber es ist schon sehr erstaunlich, dass die Demokratische Partei in den Vereinigten Staaten von Amerika als kommunistisch oder sozialistisch abgequalifiziert wird. Und damit spielen die natürlich auf bestimmte Vorurteile an, die nach wie vor in der Bevölkerung vorhanden sind, die es damals eben auch schon gab. Und damals gab es wirklich diese Hexenjagd mit Berufsverboten, mit Gefängnisstrafen, mit allerlei anderen Dingen, die einfach wirklich massiv auf die Ängste der Leute angespielt haben. Und zu allem Überfluss hast du eben auch den tatsächlich weltweit stattfindenden Kalten Krieg. Wir befinden uns Anfang der 60er Jahre. Da kommt bald der Mauerbau. Da kommt also ein paar Jahre später natürlich, aber immerhin der Aufstand in Prag, also der Ruf nach Freiheit. Da kommt der Beginn des Vietnamkrieges, also die Auseinandersetzung in Asien zwischen den beiden Supermächten. Da kommt das aufstrebende China unter Mao Zedong, die also auch mitmischen und so. Also du hast tatsächlich eine Weltlage, die extrem kompliziert ist und die kulminiert dann ja auch kurz danach eben in der berühmten Kuba-Krise und diese Invasion in der Schweinebucht, die ist eben tatsächlich etwas, was so eine Art Vorläufer darstellt, weil man gesehen hat, Kuba, das ist ein Punkt, um den wird Krieg geführt.
Wann genau war jetzt Schweinebucht?
Im November, also man muss ganz kurz vorher noch sagen, also 61 war das, ja. Im Frühjahr 61. Und die davor finden in den Vereinigten Staaten Präsidentschaftswahlen statt. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, damals wie heute. Die finden wie immer im Anfang November 1960 statt und gegenüber stehen sich der republikanische Kandidat Richard Nixon und der demokratische Kandidat John F. Kennedy. Und eigentlich war klar, dass der Vizepräsident Nixon, der war unter Eisenhower Vizepräsident, diese Wahl gewinnen würde. Er hatte also in den Polls relativ guten Vorsprung. Kennedy hatte zwar den Charme des Sunny Boys, Frauenhelden und Tu-nicht-gut, aber...
Tu-nicht-gut, auch ein schöner Begriff, lange nicht gehört. Ja,
ja es ist, aber ihm wurden eigentlich nicht so richtige Chancen eingeräumt, weil er also katholisch, Bostoner Elite und so weiter, also ist nicht so das, womit man in Texas unbedingt punkten kann. Aber er gewinnt diese Wahl trotzdem. Im Übrigen vermutlich, weil tatsächlich Richard Nixon eine derartig schlechte Fernsehshow abgeliefert hat, dass die Leute gedacht haben, wer ist das denn? Ja, der hat geschwitzt wie so ein auf Turkey sitzender Alkoholiker und hat gefaselt und sich nicht gut verkauft dort, währenddessen Kennedy alles weggelacht hat und gelächelt hat und einfach so mit, ja, mit so Standardsätzen. Schaue nicht, was dein Land für dich tun kann, sondern schaue, was du für dein Land tun kannst und sowas. Mhm. Ja? Also er hat die Wahl gewonnen, der Kennedy. Und das Problem war jetzt, die Invasion in der Schweinebucht oder die Invasion auf Kuba, sagen wir mal allgemeiner, die war unter Eisenhower schon geplant. Und eigentlich war verabredet, dass Richard Nixon, wenn er dann im Weißen Haus sitzt, dieses alles durchführt sozusagen. Das heißt, er war in die Planungen involviert. Jetzt verliert er die Wahl und Kennedy fällt dieses Teil sozusagen in den Schoß. Ja, er sitzt da einfach und sagt, oh, wir haben da jetzt irgendwas sozusagen vorbereitet, von dem ich so nicht genau wusste. Jetzt muss man dazu sagen, Kennedy war auch kein Freund von Castro und Kennedy war natürlich auch ein Antikommunist. Also hat er gesagt, ich mache jetzt das Beste daraus, aber so richtig überzeugt war er nicht. Das muss man ihm wirklich zugute halten. Denn der Plan, der eigentlich beabsichtigt war, der bestand darin, auf Kuba einen Aufstand gegen Castro auszulösen.
Ja.
So, jetzt ist aber die Frage, du kannst einen Aufstand nur auslösen, wenn die Leute auch wirklich gegen Castro sind. Ja. Und das Problem war, und das haben die Amis alle falsch eingeschätzt, die Kubaner fanden Castro ziemlich geil.
Wie kann man sowas überhaupt nur falsch einschätzen, wenn es direkt vor der eigenen Haustür ist?
Ja, Holger, also, du musst dich nicht so aufregen. Das ist nicht gut mit deinem Blutdruck. Ja, genau. Keine Schnappatmung, sondern du machst die Welt, wie sie ist. Du malst die Welt für dich, wie sie sein soll und nicht, wie sie ist. Und die haben einfach gedacht, wenn Unfreiheit herrscht, und das muss man ja bei aller Liebe zu Castro und Faszination von diesem Eiland sagen, das war natürlich auch eine Diktatur. Natürlich wurden Oppositionelle ins Gefängnis gesteckt, natürlich wurde gefoltert und gemordet, natürlich gab es keine Meinungsfreiheit, natürlich gab es eine gelenkte Presse und so weiter und so fort.
Bei Batista aber auch, oder?
Natürlich war das bei Batista so. Aber die Amerikaner haben gedacht, wenn man so unfrei ist, das wird dann schon helfen, wenn jemand kommt und sagt, ich gebe euch die Freiheit zurück, und zwar auch die ihr bei Batista schon vermisst habt. Ja, aber das war eben eine
Fehlentwicklung. Das ist so ein Fehlschluss, den machen wir bis heute, zu glauben, dass wir im Kapitalismus nicht auch in Unfreiheit leben würden. Es ist halt nur eine andere Art.
Zu erzählen, das hat damit nichts zu tun.
Muss halt immer gucken, wenn hinterher durchschnittlich genauso viele unfrei sind wie vorher, also die Unfreiheit sich nur verschiebt, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass Revolutionen ausbleiben, ja.
Ja, aber du musst immer gucken, wer verschiebt dann. Und wenn du bei denen bist, die verschoben werden in Richtung mehr Freiheit, dann bist du für die Revolution. Also egal.
Ja, ja.
Ich will nur sagen, das war eine Fehleinschätzung. Das heißt also, diese Anti-Castro-Stimmung, die gab es so nicht. Und deswegen hat Kennedy, einen Schlingerkurs versucht. Er hat gesagt, öffentlich, es wird keine Invasion geben. Mhm. Er hat diese Landungsbrigade, von der ich gerade gesprochen habe, diese Brigade 2506, da hat er die Vollmachten massiv eingeschränkt. Und hat also innerhalb der Administration klargestellt, dass die nur deshalb da ist, um diese Invasion durchzuführen, wenn es denn eine geben sollte, und danach würde sie sozusagen sofort wieder abgeschafft.
Hat sich diese Brigade zu sicher gefühlt und dann verselbstständigt?
Nein, die hat sich nicht verselbstständigt. Die ist dann auf Befehl der Administration in die Schweinebucht gelandet und hat das natürlich nicht auf eigene Faust gemacht. Dazu wären sie nun wirklich zu blöd nicht gewesen. Aber insofern muss man einfach sagen, dieses Ding endet im Desaster, weil es wirklich auch völlig dilettantisch dann durchgeführt wird.
Ja klar, die haben sich so sicher gefühlt, dass die Kubaner mitziehen, dass sie gesagt haben, genau, ein bisschen rumballern.
Aber sie sind eben auch militärisch, also das bin ich jetzt nicht der Richtige zu, aber das ist auf jeden Fall militärisch so offensichtlich blödsinnig gewesen, okay, dass man auf offener See irgendwo herangerudert kommt, sage ich jetzt mal, und am Land stehen, erhöht auf dem Berg, Leute mit Maschinengewehren. Ich meine, dass das nicht gut geht, das kann man sich leicht vorstellen.
Das wissen wir seit dem D-Day in der Normandie, ja.
Das muss man, genau, da haben sie es aber besser gemacht. Ist jetzt egal. Jedenfalls, diese Invasion scheitert und wird natürlich zu einem öffentlichen Desaster für die Vereinigten Staaten von Amerika und zu einer, ich sag mal, einer wunderbaren Gelegenheit, Propaganda zu machen für sich, nämlich für Castro, indem er sozusagen jetzt auch noch ein militärischer Held ist und ein Mensch, der die USA besiegt hat und einer, der das Recht der Kubaner so zu leben, wie sie es gerne wünschen, verteidigt hat. Also er war danach sozusagen völlig unangreifbar. Es ist also das Gegenteil von dem passiert, was eigentlich beabsichtigt war. Und jetzt, nachdem das passiert ist, ist klar, Kuba wird Teil sozusagen des sowjetischen Imperiums. Das war jedenfalls in der Öffentlichkeit so. Tatsächlich aber ist es nicht so gewesen. Kuba war Teil der Blockfreien und war auch Gründungsmitglied der sogenannten Blockfreien.
Also ja? Blockfrei war, Jugoslawien war blockfrei, ne?
Hier zum Beispiel, aber ja. Indien war auch blockfrei. Ah, ja, okay. Und ganz viele, es waren glaube ich 50 Staaten, die eben in der Organisation der blockfreien Staaten waren, die sich weder dem Ost noch dem Westen zugehörig fühlten, die auch in dem Kalten Krieg keine Rolle gespielt haben, mit Absicht. Die wollten sich da raushalten.
Aber was willst du machen, wenn die Amis nicht mit dir handeln und allen Handel unterbinden? Genau. Da kannst du ja nur noch mit den anderen spielen.
Trotzdem hat natürlich, genau das ist es, trotzdem, also weil die Amis halt diese Embargos gemacht haben und die einfach, ich sag mal, Kuba haben auflaufen lassen, ist natürlich klar gewesen, dass die Sowjetunion einen sehr viel größeren Einfluss hat, als den USA lieb war. Und die blockfreien Organisation, die wird doch erst etwas später gegründet, also nicht jetzt schon in der Anfangszeit der 60er Jahre. Und das nächste, die nächste Eskalation sozusagen ist dann die Kuba-Krise, die der Welt sozusagen vor Augen führt, dass, wie soll ich sagen, also die Historiker von heute sagen, das war der gefährlichste Ausbruch des Kalten Krieges. Mhm. Es gibt viele Leute, die sagen, wir standen damals einen kurzen Schritt vor dem Dritten Weltkrieg und der wäre dann atomar gewesen.
Ja.
Und viele Leute sagen einfach auch, also die Historiker, die sich damit ernsthaft beschäftigen, die sagen, dass wir einfach nur Schwein gehabt haben, weil alle so viele Dinge falsch gelaufen sind. Ich sag mal so ein Beispiel, da wurde ein Aufklärungsflugzeug der Amerikaner, das nur fotografiert hat, ob da wirklich so Raketen stehen, wurde von irgendeiner sowjetischen Abwehrrakete abgeschossen und das ist normalerweise ein Grund, einen Krieg zu erklären. Ja. Das, ja, und das wurde dann nicht gemacht, weil die immer gesagt haben, na, wer weiß, vielleicht war das bei denen ohne Absicht, war es dann auch. Es wurden Befehle nicht weitergegeben, deswegen sind die Schiffe, obwohl diese Blockade verkündet worden war, immer weitergefahren, weil sie nicht genau wussten, bis wohin das gilt.
Ja.
Also es sind viele Sachen, die wirklich desaströs gewesen. Und danach gab es dann das, was immer als rotes Telefon bezeichnet wird, was in Wahrheit eine Telegrafenleitung war. Aber egal, jedenfalls danach gab es dann Kommunikation. Und ich sag mal, der Beginn dieser Entwicklung, wo man so sagt, jetzt wir shiften so allmählich wirklich an den Rand eines heißen Krieges, das war eben halt die Schweinebucht. Und dass das eben letztendlich zu dem geführt hat, was ich gerade gesagt habe, und dass das nicht wirklich zu einem Dritten Weltkrieg geführt hat, das ist echt ja auch weitestgehend Zufall gewesen.
Mhm. Vorspulen nach heute. Die USA sind ja immer noch nicht von ihrer Kuba-Paranoia weggekommen und halten da ja immer noch alle möglichen Sanktionen aufrecht. Hältst du das für gerechtfertigt?
Nee. Natürlich
nicht. Also meine Arbeitshypothese seit vielen Jahren ist ja, dass die USA Angst davor haben, dass Kuba als lebendiges Beispiel für, ich sag mal, die bessere Gesellschaft vor ihrer Haustür sein könnte, weil hätte Kuba die Möglichkeit, ordentlich Geld zu verdienen, also ordentlich Handel zu treiben und würde halt trotzdem seinen ja, Quasi-Sozialismus da fahren, Ärzte für alle und gute Bildung und so weiter, dass das ein Stachel im ideologischen Fleisch der USA wäre, gehe ich da zu weit?
Also ich sag mal so, das Experiment Sozialismus, das ist nur teilweise gelungen. Also natürlich hast du recht, es gibt immer noch diese freie medizinische Versorgung, es gibt immer noch die wohl international auch renommierten Spezialkliniken auf Kuba, die von internationalen Menschen, also von Leuten aus vielen Ländern benutzt und besucht werden. Aber natürlich herrscht nach wie vor keine Meinungsfreiheit. Es ist nach wie vor sehr eingeschränkt alles. Mhm. Aber die Frage ist sozusagen Henne oder Ei. Würde das aufhören, könnte Kuba, ich sag mal, ganz normal handeln mit dem, was es produziert. Aber jetzt muss man sich auch klar machen, Kuba hat Tabak, Kuba hat Zucker, Kuba hat, glaube ich, ein bisschen Öl, das haben wir eben schon gesagt. Ja, und
viel Tourismus.
Ja. Es hat viel Tourismus und das war's. So, und die Frage ist jetzt einfach, sind wir wirklich mit dieser Voraussetzung oder ist das Land in der Lage, mit dieser Voraussetzung eine, ich sag mal, prosperierende Gesellschaft zu machen, ohne dass es subventioniert wird? Und da kommt man nochmal auf die Verbindung zur Sowjetunion hin. Mhm. Der Warschauer Pakt bzw. der Comic-Con hat so eine Art Tauschhandel betrieben. Die haben sich nicht gegenseitig bezahlt, sondern die haben ausgetauscht.
Ja, da gab es noch russische Traktoren für Zuckerrohr.
Genau, so. Wenn das nicht geht, weil die Amerikaner sagen, sie mal, geht's noch, ich will Kohle, dann ist es schwierig. Insofern haben die natürlich, die Kubaner selbst, auch Angst davor, das Land jetzt richtig aufzumachen, weil dann kommen die ganzen Amerikaner wieder und übernehmen das Land und machen daraus dann tatsächlich eine Dollar-Oase, wie Las Vegas meinetwegen, weil sie natürlich wissen, klar, es gibt einen großen Flughafen auf Kuba und da kann man aus der ganzen Welt hinfliegen und wenn du da irgendwie so eine Art Singapur aufbaust mit Dumpingsteuern und Dumpingabgaben und billig, dann wird das natürlich florieren. Aber da ist die Frage wirklich, ob das für die Menschen gut ist.
Ja, man könnte man könnte das ja durchaus dann regulieren. Das Problem ist halt, glaube ich, dass solange es solche scharfen Sanktionen gibt, bist du halt auch nicht in der Lage zu sagen, so, wir machen jetzt hier mal eine Tür auf und machen das behutsam oder sowas. Weil natürlich diese Sanktion sagt ja im Grunde ganz oder gar nicht, Freunde. Ne? Ja. Ihr spielt jetzt nach unseren Regeln oder ihr spielt nicht mit. Und ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass Kuba sich dazu eignet, wie soll ich sagen, eine sozialere Marktwirtschaft zu machen, als beispielsweise wir das machen oder die Kanadier oder so, wo ja auch immer sofort Sozialismus unterstellt wird. Also ich fände das einfach ein sehr interessantes Experimentierfeld.
Ja, das stimmt, das wäre es so. Obama hat ja auch Lockerungen in Aussicht gestellt und auch teilweise durchgeführt. Trump hat sie wieder zurückgenommen, der kalte Krieger sozusagen, der ja dann nochmal kam. Und das müsste man ausprobieren. Also ich bin kein Wirtschaftswissenschaftler, ich kann das natürlich letztendlich auch nicht großartig sagen. Kuba liegt eigentlich in einer Region, die einerseits ganz toll ist, nämlich Karibik. Wer jemals da war, weiß, wovon ich rede. Auf der anderen Seite aber haben sie jedes Jahr mit 1-2 Hurricanes zu kämpfen, die eben jedes Mal die Bananenplantagen kaputt machen und ähnliche Dinge. Das sind natürlich wirklich auch große Schwierigkeiten, mit denen die zu kämpfen haben. Das muss man einfach mal fairerweise dazu sagen. Und insofern werden sie immer damit große Probleme haben. Aber natürlich, der Versuch wäre es sicher wert, keine Frage.
Matthias von Hellfeld, vielen Dank.
Sehr gerne.
Und euch vielen Dank für die Aufmerksamkeit und wir bitten euch doch mal einzuschalten bei DLF Nova und zwar am 12. April 2021. Da läuft die passende Ausgabe Eine Stunde History.
Wer redet, ist nicht tot.